Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Unsere Themen heute: Die Mieten sinken erstmals und zugleich gibt es offenbar immer noch Engpässe beim Wohnungsbau. Wie passt das zusammen? Außerdem, Deutschland kriegt offenkundig sein erstes Einwanderungsgesetz. Heute wurde darüber zum ersten Mal im Bundestag beraten. Und der deutsche Staat, Sie haben es gerade schon gehört, muss auf Entziehungskur. Heute haben die Finanzexperten die Steuerschätzung für die kommenden Jahre auf den Tisch gelegt. Vorab war schon klar, die fetten Jahre, die sind vorbei. Die Jahre, in denen die Steuereinnahmen sprudelten. Damit dürften sich schon im Etat 2020 Lücken auftun. Und die Koalitionäre, die müssen jetzt überlegen, von welchen Lieblingsprojekten sie sich verabschieden. Theo Gers berichtet.
Die Stunde der Wahrheit schlug am Nachmittag um 3 Uhr. Bund, Länder und Kommunen müssen in den nächsten Jahren, also bis 2023, mit 124,3 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen, als noch im November in Aussicht gestellt wurden. Doch wichtiger für den Finanzminister ist eine deutlich kleinere Zahl, 10,5 Milliarden. Denn Scholz hat nach eigenen Worten vorgesorgt. Als er im März seine Finanzplanung bis 2023 auflegte, hatte er die Delle beim Wirtschaftswachstum, die zu den rückläufigen Steuereinnahmen führt, schon zum größten Teil eingepreist. Deshalb muss er jetzt im Mai, 2 Monate später, nur die Mindereinnahmen auffangen, die dadurch entstehen, dass sich das Wachstum seit März nochmal verlangsamt hat. Dadurch fehlen Scholz in seinen Bundeshaushalten bis 2023 nur 10,5 Milliarden Euro. Und für dieses Jahr geht Scholz sogar davon aus, dass er gar keine zusätzlichen Sparanstrengungen unternehmen muss.
Wir gehen davon aus, dass wir das laufende Jahr ohne gesonderte Entscheidungen bewältigen können. So viel Luft haben wir uns gelassen.
Deshalb beginnt das Kürzen von Ausgaben erst ab 2020. Dann muss sich die Regierung anstrengen, wobei Scholz selbst keine Sparvorschläge machen will. Schließlich gilt beim Sparen:
Das soll eine Gemeinschaftsleistung bleiben, die aber, wie man ja an den Zahlen sehen kann, sehr wohl zu bewältigen ist, wenn niemand sich verdrückt. Das ist allerdings die entscheidende Voraussetzung. Das muss man jetzt immer ganz genau bedenken. Wie lassen sich die Dinge bezahlen?
Das gilt aber nur für die Dinge, die Union und SPD im Koalitionsvertrag fest vereinbart haben. Diese prioritären Maßnahmen bleiben, so Scholz, erstmal durchfinanziert. Anders sieht es bei den Nice-to-Haves aus, den Dingen, die die Regierung auch noch gern hätte. Denn jetzt stecken SPD und Union in einer für sie eher ungewohnten Situation. Bei den letzten Malen hatten die Steuerschätzer ihre Berechnungen immer nach oben korrigiert. Man konnte sich daher in der Koalition manch Zusätzliches leisten, ohne darüber in Streit zu geraten. Diese fetten Zeiten, das habe er schon im Januar gesagt, seien nun aber vorbei, so Olaf Scholz.
Für neue Vorhaben, für Vorhaben, die bisher nicht in der Finanzplanung berücksichtigt worden sind, gilt natürlich, dass die Anforderungen an die Finanzierung und die Entwicklung von Finanzierungsvorstellungen dafür höher geworden sind.
Heißt übersetzt, egal ob die SPD eine Grundrente einführen oder ob die Union die Unternehmenssteuern senken, den Soli für alle abschaffen oder mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben will oder ob beide zusammen mehr Geld gegen den Klimawandel, für den Kohleausstieg, die Elektromobilität oder die EU nach dem Brexit ausgeben wollen. Für alles müssen noch die nötigen Mittel aufgetrieben werden. Und das wird schwerer, wenn über 124 Milliarden Euro an Steuereinnahmen wegbrechen. Das weiß auch Olaf Scholz.
Locker ist gar nichts. Die Leute, die sowas erzählen, handeln nicht sehr verantwortlich und haben auch kein Gefühl für die Bedeutung ihrer jeweiligen Ämter. Aber mit Mühe und Anstrengung geht ganz schön viel, gut hinzukommen.
In der Union wird deshalb schon die schwarze Doppelnull, bestehend aus keine neuen Schulden und keine Steuererhöhungen, festgezurrt, so Fraktionsvize Andreas Jung. Der Staat müsse mit dem auskommen, was zur Verfügung stehe. Die Finanzen laufen aus dem Ruder, so lautet dagegen das Urteil von Gesine Lötsch von den Linken. Und aus Sicht von Anja Heiduck von den Grünen ist gutes Haushalten dagegen jetzt wichtiger denn je.
Theo Gers zur Steuerschätzung. Fachkräfte fehlen auf Baustellen, in Pflegeheimen, in Industriehallen, vor Computerbildschirmen. Kein Wunder, dass viele Unternehmen gesagt haben, endlich kriegen wir ein Einwanderungsgesetz. Das erste, das die Bundesrepublik Deutschland jemals hatte. Monatelang wurde es aufgeschoben. Heute nun wurde es im Bundestag in erster Lesung beraten. Einer der Knackpunkte, selbst wenn Migranten mit Berufsabschluss jetzt endgültig kommen dürfen, es ist für sie sehr schwer, eine Ausbildung im Ausland in Deutschland anerkennen zu lassen. Gudula Geuter berichtet.
Nach 30 Jahren der Debatte sei es höchste Zeit für ein Einwanderungsgesetz, so warb Arbeitsminister Hubertus Heil für unter anderem seinen Gesetzentwurf.
In vielen Bereichen, in technischen Berufen, in vielen Bereichen der sozialen Dienstleistung, auch in den Pflegeberufen beispielsweise, im Bereich des Handwerks haben wir heute schon ganz kräftig Fachkräftemangel. Und deshalb, meine Damen und Herren, es ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit, des Wohlstands und der Arbeitsplatzsicherung in diesem Land, dass wir die Dinge sortieren.
In Zukunft sollen auch beruflich Qualifizierte leichter zur Arbeit nach Deutschland kommen können, also nicht mehr nur Akademiker und Angehörige besonders nachgefragter Berufe. Voraussetzungslos ist allerdings auch das nicht, betont der zweite Verantwortliche für das Gesetz, Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Wir stellen ab auf die Qualifikation der Bewerber und Interessenten. Und diese Qualifikation, und das ist der Hauptteil des Gesetzes, wird aus dem Ausland durch deutsche Stellen geprüft. Und nur wer eine anerkannte Qualifikation hat und wer so weit qualifiziert ist, dass er sich mit Anpassungslehrgängen die volle Anerkennung erreichen kann, darf zur Erwerbstätigkeit einwandern. Das sind klare Regeln.
Wem die Gleichwertigkeit der Ausbildung attestiert wird, der soll auch zur Arbeitssuche kommen können, befristet und ohne Anspruch auf Sozialleistungen. Auch das gilt jetzt schon für Hochschulabsolventen. Während die AfD grundsätzliche Kritik an der Öffnung übt, geht sie der grünen Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nicht weit genug. Schon wer qualifizierte Arbeit sucht, so fordert sie, solle arbeiten dürfen.
Wer bitteschön soll denn, wenn sie, was weiß ich, im Thüringer Wald in einem Krankenhaus arbeiten will, schon von zu Hause das Geld mitbringen, hier ein halbes Jahr zu überleben? Das ist unpraktikabel.
Tatsächlich ist umstritten, wie wirksam die neuen Regeln sein werden. Peter Wollseifer, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, dringt auf schnelle Verabschiedung und erhofft sich zusätzliche Fachkräfte, etwa durch Vermittlungsabsprachen mit ausländischen Arbeitsverwaltungen. Auch der Verein Deutscher Ingenieure, VDI, begrüßt den Entwurf. Direktor Ralf Appel mahnt allerdings auch, die Menschen müssten in Deutschland gehalten werden und dringt auf bessere Integrationsangebote. In seinem gerade vorgestellten Jahresgutachten hatte der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen den Ansatz des Entwurfs zwar begrüßt, in der Umsetzung hätten die Experten der Bundesregierung aber mehr Mut gewünscht, so ihr Vorsitzender Thomas Bauer.
Was wir so ein bisschen bedauern, ist, dass weiterhin grundsätzlich am Gleichwertigkeitsnachweis festgehalten werden soll. Und der ist unserer Erfahrung nach die zentrale Hürde für die Zuwanderung von Fachkräften.
Geringere Hürden hätte sich auch der Zentralverband Deutsches Baugewerbe gewünscht. Hauptgeschäftsführer Felix Paklepper wünscht sich, dass lange berufspraktische Erfahrung genügen soll. Noch anders sieht es die Linkspartei. Fraktionsvize Susanne Ferschel bescheinigt dem Entwurf, auf falschen Voraussetzungen aufzubauen.
Gebetsmühlenartig wird ein Fachkräftemangel beklagt, den es in dieser Form gar nicht gibt. Von 144 Berufsgruppen gibt es lediglich in 7 einen tatsächlichen Mangel.
Unterschiedlich beurteilt wird auch die sogenannte Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung. Für abgelehnte Asylbewerber, die schon lange mit Duldung in Deutschland leben, sollen Arbeits- und Ausbildungsregeln vereinfacht werden. Grünen, Linken und FDP geht das nicht weit genug. Auch Pro Asyl sagt voraus, dass sehr wenige Geduldete die hohen Hürden nehmen werden. Der AfD geht die Regelung zu weit. Nach Beratung in den Ausschüssen soll der Bundestag die Entwürfe möglicherweise noch im Juni verabschieden.
Gudula Geuter. Wohnen ist in vielen deutschen Städten in den vergangenen 14, 15 Jahren richtig teuer geworden. Gestern gab es die erste antizyklische Nachricht. Die Mieten sinken zum ersten Mal wieder seit 2005. Die Erklärung ist komplex. Grob gesagt, die staatliche Mietpreisbremse wirkt ganz zaghaft und die Realeinkommen der Haushalte sind seit 20 Jahren nicht wesentlich gestiegen. Das heißt, viele Haushalte können einfach nicht mehr zahlen und das bremst den Anstieg. Dennoch fehlt es ja an bezahlbarem Wohnraum. Und in dieses Horn stoßen verlässlich alle diejenigen, die am Bauen verdienen. Deren Verbände stecken nämlich hinter dem sogenannten Wohnungsbautag. Und der fand heute zum 11. Mal statt. Panayotis Gavrilis.
Es wird zu wenig, zu teuer und zu weit weggebaut. So das Fazit der aktuellen Prognosestudie anlässlich des 11. Wohnungsbautages. Es entstehen zu wenig Wohnungen in den A-Städten wie München oder B-Städten wie Darmstadt. Viele bauen eher im Umland. Ein Grund, es existieren zu wenig Baugrundstücke. Gibt es welche in den begehrten Städten, dann sind diese meist zu teuer, so Prognos-Studienautor Tobias Koch.
Wir haben eine Verdoppelung der Baulandpreise in den A- und B-Städten. Wir kommen zum Beispiel in Berlin von 300 Euro den Quadratmeter, sind mittlerweile bei 900 Euro den Quadratmeter. Das heißt, für Wohnungsunternehmen, Bauträger ist es eine Riesenherausforderung, hier überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Und das schlägt sich im Prinzip ja auch auf die Mieten durch.
Der Anstieg der Baulandpreise macht die Netto-Kaltmiete 1 bis 4 Euro pro Quadratmeter teurer, so Koch weiter. Eine gute Rahmengröße für bezahlbaren Wohnraum seien etwa 10 Euro pro Quadratmeter. Die Zahlen der Prognosstudie sind ernüchternd und geben kein gutes Bild für die Bau- und Wohnpolitik der Bundesregierung ab. Sie will dafür sorgen, dass in dieser Legislaturperiode 375.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen. Im Jahr 2017 sind gerade einmal 285.000 Wohnungen gebaut worden. Immerhin ein Fortschritt, aber so Koch.
Wir kommen aber nur in eine Zielerreichung von etwa 75%. Und der Druck ist im Mietwohnungsbau mit am größten. Es fehlt einfacher, bezahlbarer Mietwohnraum. Und insbesondere bei den Sozialwohnungen ist am größten. Es gibt Bedarfszahlen, die von 80.000 Sozialwohnungen ausgehen pro Jahr. Und faktisch schaffen wir gerade mal 25.000, 26.000 in den letzten Jahren. Das heißt, wir liegen hier nur bei einer Zielerreichung von 33%.
Der Zusammenschluss von 7 Organisationen und Verbänden der Bau- und Immobilienbranche veranstaltet den sogenannten Wohnungsbautag. Darunter ist auch die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt. Ihr Bundesvorsitzender Robert Feiger hält es für unrealistisch, dass die Bundesregierung ihr Ziel erreichen wird. 1,5 Milliarden Euro für 2019 den Ländern für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen, das reiche nicht aus. Er fordert das Doppelte.
Hier muss nochmal ganz konkret nachgefasst werden und an die Bundesregierung sage ich sehr deutlich, eine große soziale Frage im wahrsten Sinne des Wortes ist hier Feuer auf dem Dach. Im Grunde genommen muss der Bund mit 3 Milliarden Euro pro Jahr den sozialen Wohnungsbau fördern und die Länder in der gleichen Größenordnung nochmal mit drauflegen.
Als einziger Vertreter der Mieterinteressen gehört der Deutsche Mieterbund zum Verbändebündnis. Man ist nicht immer einer Meinung, so DMB-Direktor Lukas Siebenkotten.
Aber wir sind uns einig, dass der Bereich des Wohnens in ein ganz anderem Maße in den Fokus gerückt werden muss bei der Politik. Wir müssen erreichen, dass die Politik deutlich mehr fördert in dem Bereich, weil der Markt alleine nicht funktioniert.
Die Verbände fordern unter anderem, mehr Bauland und mehr Personal in den Verwaltungen bereitzustellen. Das sind nur 2 von insgesamt 10 Forderungen, die das Bündnis heute im Rahmen des Wohnungsbautages an die Politik richten will.
Soweit zum Wohnungsbautag. Jetzt ist es offiziell. Die USA erhöhen die Sonderzölle für chinesische Importe. Die Ankündigung von Präsident Trump wurde nun amtlich verkündet. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Damit werden die Zölle ab morgen von 10% auf 25% erhöht. Betroffen sind Wareneinfuhren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar. In einem Passus wurde allerdings auch erwähnt, dass bestimmte Waren auf Antrag ausgenommen werden können. Das US-Handelsdefizit mit China hat sich derweil im März um 16% verringert auf ein 5-Jahrestief. Am Frankfurter Flughafen hat eine Drohne am Morgen den Betrieb erneut lahmgelegt. Laut deutscher Flugsicherung wurden mehr als 150 Starts und Landungen annulliert. Weitere Flüge wurden umgeleitet. Es wird gegen unbekannt ermittelt. Zu Schwierigkeiten auch an anderen Flughäfen kam es zudem wegen eines Streiks der Fluglotsen in Frankreich. Sie legten zusammen mit anderen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes die Arbeit nieder. Vor allem betroffen waren Schulen und Krankenhäuser. Grund sind Reformpläne, über die das französische Parlament ab der nächsten Woche berät. Damit sollen unter anderem mehr Zeitarbeiter im öffentlichen Dienst eingesetzt werden. Gewerkschafter Philipp Martinez befürchtet,
der Beamtenstatus wird in der Realität dadurch verändert, dass man immer mehr Vertragskräfte aus dem Privatsektor integriert, die dann Schritt für Schritt die Beamten ersetzen werden. In der Privatwirtschaft wissen die Leute, wie man arbeitet, aber der Zweck des Unternehmens ist in erster Linie die Dividende der Aktionäre. Der Beamtenstatus bedeutet eine Verbindung zum Bürger und eine Unabhängigkeit gegenüber den Finanzmärkten. Aber auch gegenüber der Politik.
Die französische Regierung verteidigt die Reformpläne. Es brauche mehr Flexibilität, um das Personal besser zu managen. Der ADAC bereitet seine Mitglieder auf eine mögliche Beitragserhöhung vor. Präsident August Marke spricht in der FAZ von einem Fehlbetrag von 78 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Das ist das 3. Minus in Folge. Zuletzt hatte der ADAC seine Beiträge 2014 erhöht. Die Buchhandelsketten Thalia und Meyersche Buchhandlung dürfen fusionieren. Das Bundeskartellamt hat seine Erlaubnis erteilt, obwohl beide zusammen fast 290 Geschäfte betreiben. Zur Begründung erklärte die Behörde, mit dem wachsenden Onlinehandel und kleineren Buchhändlern gäbe es noch immer gute Alternativen. Eine Besucherritze in einem Boxspringbett stellt keinen Sachmangel dar, das hat das Landgericht Düsseldorf klargestellt. Ein Ehepaar wollte sein Doppelbett zurückgeben, es sei ungeeignet, man rutsche entweder heraus oder in die sogenannte Besucherritze. Das Möbelhaus konnte den Mangel indes nicht erkennen.
Danke, Sina Fröndrich. Es soll einer der großen Börsengänge des letzten Jahres werden. Der Fahrdienstvermittler Uber will morgen möglicherweise, noch ist es etwas wackelig, noch nicht bestätigt, an die New Yorker Börse. Das Unternehmen ist im Vorfeld mit rund 90 Milliarden Dollar bewertet worden. Das entspricht in etwa dem Börsenwert von Siemens. Dabei schreibt Uber tiefrote Zahlen. Wie passt das zusammen? Einschätzungen zum Geschäftsmodell von Dieter Reck.
Auf den ersten Blick passt das gar nicht zusammen. Der Mobilitätsdienstleister Uber, für viele noch ein schlichtes Taxiunternehmen, hat im ersten Quartal dieses Jahres einen Verlust von 1 Milliarde Dollar gemacht. Dennoch wurde das Unternehmen beim Werben um Investoren für den Börsengang mit rund 90 Milliarden Dollar bewertet. Das entspricht in etwa dem Börsenwert von Siemens. Professor Zacharias Sautner von der Frankfurt School of Finance and Management sieht in den Zahlen keinen Widerspruch.
Die Märkte preisen Erwartungen und Unternehmen, und das haben wir auch bei Amazon und anderen gesehen, können durchaus Milliardenverluste liefern, wenn in 10, 15 Jahren in der Zukunft hohe Milliardengewinne erzielt werden. Und die Börsenbewertungen, die wir jetzt sehen, die ca. 90 Milliarden, die spiegeln wieder die Erwartungen für hohe zukünftige Gewinne.
Es ist eine Wette auf die Zukunft, die Investoren bei Uber einsteigen lässt. Aber auf welches Geschäftsmodell lassen sie sich da ein? Was löst so starke Zukunftserwartungen aus? Christoph Schmidt von der Investmentgesellschaft Fekra Capital beschreibt es so.
Sie vermitteln Personentransporte. In vielen Städten in den USA sind sie sehr stark. Man bestellt über die App quasi ein Uber-Taxi, in Anführungsstrichen. Und dann kommt ein Fahrer, der meist privat engagiert ist, für das Unternehmen fährt, keine Lizenz in der Regel hat und bringt einen von A nach B.
Doch das allein reicht nicht, um Anlegerfantasien zu wecken. Zacharias Sautner von der Frankfurt School.
Das, was wir von Uber bisher kennen, also Taxidienstleistungen, wird sicherlich nicht zu großen Milliardengewinnen führen.
Und auch Uber Eats, ein Service, der Kunden Essen liefert, oder Uber Jump, der Verleih von Elektrorollern und Fahrrädern, sind für Tim Schuld von der Investmentbank Pareto Securities nicht die Geschäftsfelder, die Anlegerhoffnungen auf künftige Supergewinne auslösen, sondern
der Investor, der bei Uber investiert, schaut sicherlich vor allem auf die autonome Fahrzukunft, also das Zeitalter, wenn Autos ohne Fahrer fahren können. Dann werden sich voraussichtlich Taxidienstleistungen und Mietwagen viel stärker durchsetzen, als es heute noch der Fall ist.
Schon alleine deswegen, weil die Kosten für Fahrer oder Fahrerin entfallen. Und ganz wichtig, die spezielle Art der Ökonomie, die diese Mobilitätsdienstleistungen auszeichnet.
Sie stellen letzten Endes eine Plattform zur Verfügung, über die andere ihre Dienste anbieten können. Und das sind einmalig sehr, relativ hohe fixe Kosten, um diese Plattform hinzustellen. Wenn da aber Volumen draufkommt, dann wird das sehr, sehr schnell sehr profitabel.
So viel zum Börsengang von Uber, der für morgen geplant ist. Die Supermarktkette Real schreibt seit Jahren rote Zahlen. Der Mutterkonzern Metro versucht sie auch schon seit Jahren loszuwerden. Jetzt könnten die 280 Märkte offenbar an ein Immobilienkonsortium gehen. Redos heißt das. Das hat Metro-Chef Olaf Koch heute bestätigt und schon mal darauf eingestimmt, dass auch Filialen geschlossen werden könnten. Und so steht jetzt der Verdacht im Raum, dass Redos es auf die wertvollen Real-Immobilien abgesehen hat, aber von den Realläden am Ende nur noch wenig übrig bleibt. Jörg Marksteiner ordnet das ein.
Immerhin, das wissen die 34.000 Mitarbeiter jetzt. Über ihren Filialen soll auch weiterhin der Name Real stehen. Es gäbe ein Konzept, die Kette der Großsupermärkte auch nach einem Verkauf weiterzuführen, hieß es heute. Doch das ist nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Er will da auch gar keinen falschen Eindruck erwecken, sagte der Chef des Mutterkonzerns Metro, Olaf Koch, heute in einer Telefonkonferenz.
Um es deutlich zu sagen, es wird Veränderungen geben. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass einfach jetzt ein Weiter-so die Zukunft bringt. Denn dafür sind die Kennzahlen heute natürlich auch deutlich.
Von den aktuell 280 Filialen dürften wohl etliche verkauft oder geschlossen werden.
Klar, es ist eindeutig, dass die Anzahl der Märkte sich verändern wird. Es wäre auch unter weiter Eigentümerschaft der Metro AG ein Thema gewesen. Und den Prozess, den müssen wir jetzt sachlich und vernünftig angehen. Ich kann also heute keine Zahl Ihnen da nennen.
12 Wochen lang will die Metro jetzt mit dem möglichen neuen Eigentümer über die Details des Verkaufs verhandeln. Exklusiv mit einem Konsortium um die Firmen Redos, ECE und Morgan Stanley Real Estate, also Immobilienfirmen, Standortentwickler und Banken. Dabei dürfte es dann nicht nur um den Preis von geschätzt 500 Millionen Euro gehen, sondern auch um künftige Geschäftsmodelle, Einsparungen und ganz konkret um die Frage, wer das Geld für Sozialpläne aufbringt, wenn Märkte geschlossen werden. Branchenkenner rechnen mit Kosten von rund 2 Millionen Euro pro Filiale. Metro-Chef Olaf Koch sagte heute mit Blick auf die Mitarbeiter,
dass dort eine ganz klare und eine verbindliche Aussage da ist, mit den Sachverhalten sehr verantwortungsvoll umzugehen und auch mit der Belegschaft verantwortungsvoll umzugehen.
Bislang hatte sich der Betriebsrat von Real gegen einen Verkauf an Immobilieninvestoren ausgesprochen. Wohl auch aus Angst, dass die wertvollen 65 eigenen Immobilien genutzt werden, das restliche angemietete Filialnetz aber verkauft wird. Tatsächlich hatten Konkurrenten wie Kaufland, Rewe oder Edeka Interesse an einzelnen Realstandorten bekundet. Die gesamte und schon länger kriselnde Kette wollte aber niemand haben. Aus Sicht der Metro hat der Komplettverkauf an Immobilienfirmen noch einen Vorteil, denn damit geht man einem möglichen Veto des Bundeskartellamts aus dem Weg. Ein Verkauf an andere Händler wäre wohl schwierig geworden, denn die Wettbewerbshüter beäugen die mächtigen Lebensmittelhändler schon länger äußerst kritisch. Die Metro dagegen, Deutschlands ehemals größter Handelskonzern, will sich künftig ganz auf den Großhandel und Dienstleistungen für Hotels und Gaststätten beschränken. 3 Jahre lang will sie übergangsweise noch mit einem Minderheitsanteil an Real beteiligt bleiben und dann soll Schluss sein mit dem Endkundengeschäft.
So viel zur Zukunft von Real und auch von Metro und das nehmen wir gleich mit an die Börse. Jan Plate, wir haben es gerade gehört, Real ist schon lange ein Klotz am Bein der Metro, belastet die Zahlen auch enorm. Die Metro-Aktie, die blieb heute ganz schön unter Druck.
Ja, eben die Abschreibungen auf die Supermarkttochter Real, die haben den Handelskonzern im zweiten Quartal tief ins Minus gedrückt und die Metro-Aktie mit einem deutlichen Abschlag von 8%.
Jetzt schauen wir uns Infineon noch an. Infineon ist heute in den Sog von Intel geraten. Da wird anscheinend der ganze Sektor von negativen Aussichten infiziert.
Ja, denn Intel hat mit den Umsatzzielen für die kommenden Jahre enttäuscht. Die amerikanische Technologiebörse Nasdaq gerät unter Druck mit -1,5%, wie eben auch der deutsche Chiphersteller und DAX-Konzern Infineon mit einem Abschlag von 4,5%.
Und wenn wir schon in der Tech-Branche sind und auch in den USA, die Telekom, die hat ja heute Zahlen vorgelegt, gute Zahlen. Und diese Zahlen, die braucht sie auch, denn sie will ja in den USA einen Konkurrenten übernehmen.
Ja, die amerikanische Mobilfunktochter T-Mobile US will Sprint übernehmen. Da kann es ein Vorteil sein, wenn es da gut läuft. Wobei es mittlerweile auch skeptische Stimmen gibt, die sagen, weil es für T-Mobile US so gut läuft, könnte die Sprint-Übernahme vielleicht sogar nicht genehmigt werden. Na, also zumindest heute sind die Anleger der Deutschen Telekom mit den Geschäftszahlen der Telekom und von T-Mobile US anscheinend soweit zufrieden. Die Aktie hält sich besser als der Gesamtmarkt.
Nicht zufrieden sind wahrscheinlich die Anleger von Bayer im Kontrast dazu. Denn eine weitere Geschichte aus den USA ist eben das Monsanto Bayer weiter Ärger macht.
Ja, wie das Handelsblatt berichtet, haben Klägeranwälte im dritten Prozess um das glyphosathaltige Mittel Roundup die Jury aufgefordert, den Monsanto-Käufer Bayer mit 1 Milliarde Dollar zu bestrafen. Und es wird Monsanto, das eben heute zu Bayer gehört, vorgeworfen, wissenschaftliche Studien manipuliert und fabriziert zu haben. Die Bayer-Aktie mit einem Minus von 4%.
Und wie stehen Continental und Heidelberg Cement da? Die haben ja heute Geschäftszahlen vorgelegt.
Ja, zunächst zum Autozulieferer Continental, der die Flaute im Autosektor zu spüren bekommt. Die Aktie von Continental mit einem Minus von 5,5%. Und der Baustoffkonzern Heidelberg Cement, der ja auch ein DAX-Konzern ist. Da kommen die Zahlen gut an. Heidelberg Cement hat vom milden Winter und der hohen Nachfrage profitiert. Die Aktie mit einem Plus von 0,5%.
Und damit kommen wir auf den DAX insgesamt zur Abrundung. Wie steht der da?
Ja, die Anleger sind unruhig wegen des Handelsstreits der USA mit China. Der DAX sitzt mit einem Minus von etwas mehr als 1,5% bei 11.960 Punkten.
Wenn die Stimmung am Aktienmarkt so schlecht ist, waren dann deutsche Staatsanleihen gefragt?
Deutlich gefragt. Die durchschnittliche Rendite tiefer ins Minus gerutscht, mittlerweile auf minus 0,13%. Der Goldpreis steht kaum verändert bei rund 1.285 Dollar. Und der Euro kann steigen auf 1,1227
Dollar. Jan Plate, danke nach Frankfurt. Das war Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.